Diese Folge von People of Tech, dem KI-Berufsberatungspodcast, öffnet ein Feld, das viele gar nicht mit Tech verbinden. Die Welt der Ressourcen, Nachhaltigkeit und europäischer Industriepolitik. Meine Gästin ist Alexandra Pehlke, Gruppenleiterin in einem Forschungsinstitut mit über 20 Jahren Erfahrung in Circular Economy sowie 10 Jahren Expertise in erneuerbarer Energie und Informatik. Alexandra entwickelt digitale Werkzeuge, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Ressourcensicherheit in der EU zu stärken. Wir sprechen darüber, wie sie vom ursprünglichen Bergbaustudium in die Tech-Welt gekommen ist. Außerdem teilt sie kritische Gedanken zur aktuellen KI-Entwicklung und gibt einen Tipp für junge Menschen, die in dem Bereich Wurzeln schlagen sollen. Eine Folge, die zeigt, dass Tech weit mehr ist als Software und eine Schlüsselrolle spielt, wenn es um die Zukunft unseres Planeten geht. Hi, willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir fangen direkt an. Was ist deine aktuelle Berufsbezeichnung?
Ich bin Gruppenleiterin am Office. Office ist ein Forschungsinstitut. Das heißt, zu mir kommen die Leute nach der Uni.
Und was hast du ursprünglich studiert oder gelernt?
Ja, das ist krass. Also tatsächlich habe ich Bergbau studiert.
Krass.
Es gab ja so das dunkle Tal der Tränen, wo Bergbau nicht spruchfähig war. Jetzt wird's ja langsam wieder, wir brauchen ja Ressourcen. Heute heißt der Studiengang Rohstoffingenieurwesen. Rohstoffe sind ja, brauchen wir für alles, auch für die KI. Und ich bin mit den Maschinenbauern so mitgelaufen. Also eigentlich sage ich, ich habe Verfahrenstechnik studiert. Für die Leute, die im Bergbau nicht hören wollen. Aber tatsächlich, ich habe eine Urkunde als ausgebildete Bergbauingenieur.
Wow, crazy, richtig cool. Schüler denken bei KI oft an ChatGPT. Welche Use Cases von KI abseits von GenAI ist dein Liebster?
Also wir machen sehr viel mit Bildbearbeitung oder Bilderkennung, weil wir, also ich habe ja schon gesagt, ich komme aus der Verfahrenstechnik. Das heißt, wir gucken uns Prozesse an, ob Prozesse gut laufen oder schlecht laufen. Und das kann man entweder machen durch Maschinendaten, also Machine Learning ist bei uns an der Tagesordnung, aber auch Bilderkennung, wo man das Produkt mitverfolgt, ist das richtig gefertigt, gibt es hier einen Fehler oder auch in der Prozesskette beim Recycling, was ist drin, wie ist es drin, was muss man rausholen, was sind Störstoffe etc. Also sehr, sehr vielfältig. Aber ich muss sagen, ChatGPT nutzen wir natürlich auch. Ist ja nicht alles böse, ist die Frage, wofür man es einsetzt. Aber ich denke mal, da kommen die Fragen ja eh noch hin. Ne?
Jetzt würde ich gerne nochmal auf deinen Werdegang eingehen. Welche Stationen waren für dich besonders wichtig?
Wo fange ich an? Also in der Schule war mir schon klar, was ich studieren möchte. Also eigentlich wollte ich Umwelttechnik studieren, das gab es aber zu der Zeit nicht. Und hört sich zwar ziemlich abgefahren an, aber Bergbau war ziemlich ähnlich, weil es um die Aufbereitung der Rohstoffe geht und die heutige Recyclingwirtschaft hat nahezu die gleichen Maschinen, das ist ein bisschen anders. Deswegen passte das ganz gut. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ich habe in Aachen studiert, an der RWTH Aachen. War tolles Studium, tolle Stadt, habe ich sehr genossen. Habe dann da auch promoviert, hat sich auch so ergeben. Also es war eigentlich nicht geplant, sollte man jetzt Schülern nicht so sagen. Plant lieber, aber mir hat es einfach Spaß gemacht. Und ich bin einfach mit dem Spaß mitgegangen. Und dann nach der Promotion habe ich gesagt, Aachen kann ja nicht alles sein, ist zwar eine tolle Stadt, aber ich musste auch mal raus. Es war aber auch die Zeit, wo ich Mutter geworden bin und das ist natürlich dann so karrieretechnisch jetzt nicht so pralle, würde ich mal so sagen, aber es ist machbar. Muss der Partner natürlich auch mitspielen, also hat mein Partner Elternzeit gemacht. Und wir sind mit einem Stipendium, das habe ich beantragt, habe ich auch bekommen, sind wir ins Ausland gegangen. Und dann, das war die beste Zeit
sehr
überhaupt.
Cool.
Dann sind wir nach Kanada gegangen.
Oh, sehr cool.
es war richtig, richtig cool, richtig toll. Und Kanada und USA ist komplett unterschiedlich. Auch von der Natur her total toll. Also die Landschaft war richtig super. Und ich habe bei der Regierung gearbeitet, in Ottawa, direkt in der Hauptstadt. Ist ja nicht Toronto, ist Ottawa. So Fangfragen in der Erdkunde. Ja, und dann nach dem Stipendium sind wir wieder zurückgekommen, waren 2 Jahre in Kanada. Da ist dann meine zweite Tochter geboren worden. Also wir sind mit einem Kind hin, mit 2 zurück. Und meine Tochter hat immer noch die kanadische Staatsbürgerschaft. Also sie kann sich aussuchen, wo sie leben möchte, in Deutschland oder in Kanada. Ja, und dann kamen wir zurück und das war dann erstmal das Tal der Tränen, weil ich war dann Mutter von zwei kleinen Kindern und das fand die Wirtschaft jetzt nicht besonders toll. Bin ich in der Forschung geblieben, weil da ist es dann nicht so kritisch, wenn man halbtags arbeiten will oder Kinder krank sind etc. Ja, und dann über verschiedene Umwege bin ich jetzt in Oldenburg gelandet. Fun Fact nebenher, ich bin auch in Oldenburg geboren, aber nicht da aufgewachsen. Also meine Großmutter kommt daher und sie hat dann noch einen Bauernhof und wir wohnen jetzt auf dem alten Bauernhof meiner Großmutter.
Oh, wie cool.
Ja, also Umfeld ist ganz toll, die Arbeit ist auch ganz nett. Forschung hat so die guten und die schlechten Seiten. Die schlechten Seiten sind immer befristete Verträge, also ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt in der Führungsposition bin. Aber es ist ein sehr guter Zwischenstopp, würde ich mal sagen. Ich fühle mich da sehr wohl, ich mag die Arbeit. Ja, deswegen, also mal zusammengefasst, das Coolste war der Aufenthalt in Kanada, definitiv. Was natürlich auch in der Forschung sehr leicht ist, mal eben ins Ausland zu gehen, weil man macht eine Kooperation mit einem anderen Land und sagt dann, ich komme mal rüber. Bei Firmen muss man sich schon eine Firma aussuchen, die sehr international aufgestellt ist, kann man halt auch machen. Aber für mich war es okay. Also ich bereue meinen Werdegang jetzt nicht, auch wenn es nicht immer einfach war. Besonders nicht in der Zeit, wo die Kinder klein waren, aber jetzt ist die Jüngste ja fast so alt wie du.
Und welche Fähigkeiten würdest du sagen, sind für dich am wichtigsten in deinem Job jetzt? So Soft Skills, Hard Skills?
Also man muss auf jeden Fall teamfähig sein, sonst geht's gar nicht. Also früher gab's ja immer so die Nerds, sage ich jetzt mal. Also in Aachen hat man erkannt, was wer studiert hat. Krass. Und so die Informatiker hatte man immer daran erkannt, dass die unscheinbaren Männer waren, meistens waren es Männer, halt so wie man sich einen Nerd vorstellt, ne, der für Wochen sich irgendwo im Keller einschließt und dann entweder nur zockt oder nur programmiert und dementsprechend auch sehr blasse Hautfarbe hat. Und das ist es halt nicht. Also man muss im Team zusammenarbeiten. Die Arbeit heute ist so vielfältig, man kann das gar nicht alleine bewältigen. Das heißt, die Social Skills, kooperativ zu sein und auch mal auch Fehler einzugestehen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, ey, wie machst du das oder können wir das hier integrieren? Das ist halt viel wichtiger als irgendeine Methode, die man mal gelernt hat, weil man kann, glaube ich, sehr viel lernen. Also gerade bei uns in der Forschung ist es immer wieder neu, also weil wir ja auf uns neuem Terrain bewegen. Das heißt, man muss den Spaß mitbringen, also man muss unheimlich Bock haben auf die Arbeit, sonst bringt's das nicht. Und das teamfähig, finde ich, ist das Nonplusultra.
Cool. KI und Nachhaltigkeit. Kritiker fokussieren sich vor allem auf Energie- und Wasserverbrauch. Wo siehst du aber die Vorteile?
Ist mein Kernthema.
I did my research.
Oh, sehr, sehr gut, die Hausaufgaben erledigt. Als ich zum Office gekommen bin, habe ich extra gesagt, ihr besetzt das Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht. Dem müssen wir uns auch stellen, um die Auswirkungen der KI auch mit zu bewerten. Also es ist ja auch, Informatik ist ja nicht nur KI, ne, aber alles, was da passiert. Oh, das fanden sie auch cool und deswegen leite ich ja da jetzt auch meine Gruppe. Und ja, es ist nicht nur Wasser- und Energieverbrauch, aber das Problem ist, es lässt sich gut messen. Und was man nicht messen kann, ne, das ist immer etwas schwierig zu erzählen. Wir bewerten die Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, also ökonomisch, ökologisch und sozial.
Krass.
Das heißt auch, wo finden welche Berechnungen statt? Meinetwegen, also was wir machen, findet ja hauptsächlich in der Cloud statt, weil sich so ein, also Office ist ein kleines Forschungsinstitut, das kann sich nicht so ein riesen Cluster leisten. Haben wir zwar auch, aber große Berechnungen, da müssen wir halt auch irgendwie auf Cloud-Systeme umsetzen. Erst recht, wenn wir Projekte mit Industriepartnern machen, also die haben dann ihre Infrastruktur und das machen wir dann da. Und dann gibt es immer die Implikationen, also wo steht das Rechenzentrum, wie, klar, Energie ist immer die erste Frage, weil die das natürlich auch reporten müssen. Das heißt, wie sieht der lokale Strom aus? Also wo steht das Rechenzentrum, ist schon mal ganz wichtig. Und da haben wir sind ja witzigerweise in der gleichen Gegend, haben wir im Nordwesten ja mit einem sehr, sehr grünen Strom. Das heißt, der Standort ist schon mal sehr gut. Aber wir sehen auch im internationalen Kontext, dass viele nach Skandinavien mit den Rechenzentren sich auslagern, weil da natürlich der Strom noch grüner ist als bei uns. Also die Standortfrage ist sehr wichtig. Und neben dem Wasserverbrauch, wir brauchen ja Kühlung, ne, ist ja das Hauptthema dabei, ist die Rohstofffrage natürlich auch nochmal ein Thema, weil so ein Rechenzentrum wächst ja nicht auf Bäumen. Das heißt, wir brauchen Rohstoffe, die zu einem größten Teil alle aus dem außereuropäischen Ausland kommen. Das heißt, die Abhängigkeit von asiatischen Ländern ist sehr, sehr hoch. Wir hatten ja mal die Chip-Krise und die brauchen wir ja für Computer, natürlich auch für die Rechenzentren. Und da ist man, glaube ich, noch nicht so weit, dass man das tatsächlich im Blick hat. In der Forschung beschäftigen wir uns mit dem Repair, Reuse, auch von Platinen. Das heißt, was auf der Platine ist wirklich kaputt und was können wir wiederverwenden? Und da gucken wir uns natürlich alle digitalen Technologien an, nicht nur KI. KI braucht natürlich viel Rechenpower, immer die neuesten GPUs etc. Aber nicht alles muss man mit KI machen. Und da gucken wir uns die kaskadierende Nutzung von den IT-Komponenten auch an.
Cool. Und du hast gerade schon deine Gruppe, dein Team erwähnt. Mit wem genau arbeitest du da? Wer ist da drinne? Was für Jobtitel sind da drinne und an welchen KI-Lösungen, hast du gerade schon erwähnt, arbeitet ihr?
Ich bin sehr stolz auf mein interdisziplinäres Team. Ich habe nur einen Informatiker in meiner Gruppe, aber cool. Wir arbeiten nur an digitalen Themen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe selber nicht Informatik studiert, aber alle, die aus dem Ingenieurbereich kommen und aus der Physik, kommen eigentlich sehr gut mit den digitalen Technologien aus. Physiker sind sehr vielseitig einsetzbar, können auch sehr gut modellieren. Das heißt, wenn man gut modellieren kann, kommt man auch in der Informatik zurecht. Ist die Frage, ob man jetzt die richtige Sprache gelernt hat. Bei uns wird viel mit Python gerade gemacht. Also ich weiß nicht, ob das in den Schulen schon ankommt oder so.
Langsam.
Ja, in der Uni kommt es auch erst langsam an, weil man merkt, in sehr vielen Berufen braucht man heute Python. Vorher war es C++, wer weiß, was später sich dann durchsetzt. Aber man kann sich sehr schnell neue Sprachen einarbeiten. Also man muss jetzt nicht fokussieren, ich muss jetzt unbedingt Python lernen. Momentan ist das sehr gut, aber vielleicht nicht auf Dauer. Das heißt, meine Leute sind nicht nur Ingenieure. Ich habe auch einen dabei, der kommt aus der Wirtschaft, der promoviert auch in der Wirtschaft. Wir haben eine Kooperation mit der Uni Oldenburg. Das heißt, bei uns kann man als Jobtitel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, klingt jetzt nicht so spannend. Aber die Leute, die bei uns landen, die sind sehr intrinsisch motiviert. Ne? Die wollen irgendwie entweder was Neues lernen oder auch promovieren. Das geht bei uns. Und der aus der Wirtschaft, der macht Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und Nachhaltigkeitsberichterstattung ist gerade sehr angesagt in der Industrie, weil es eine Berichtspflicht gibt. Und es korreliert sehr gut mit den digitalen Tools, die wir machen, weil wir natürlich die Maschinen auswerten. Und mit der Maschinenauswertung bekommen wir auch gleich so einen Carbon Footprint teilweise. Und den kann man natürlich sehr gut zum Reporting, zum Nachhaltigkeitsbericht nehmen. Das heißt, es ergänzt sich ganz gut. Man also muss nicht unbedingt ein Hardcore-Informatiker sein, um bei mir zu arbeiten, sondern ich brauche so die strategischen Themen, die gut ineinander fassen. Deswegen, ich würde mal sagen, meine Gruppe hat auch eine sehr gute Stimmung.
Auch sehr wichtig, oder?
Ja, da ist auch, also ich bin ja deren Chefin sozusagen, aber wir gehen sehr kooperativ miteinander um. Das finde ich sehr wichtig. Ich frage die Mitarbeiter auch Meinung. Wenn es neue Anträge gibt, beziehe ich die gleich mit ein. So, was wollt ihr die nächsten 3 Jahre machen? Das ist für mich gut, weil ich habe dann weniger Arbeit, weil die mir die Themen vorgeben. Ein sehr großer Teil meiner Zeit geht auf Anträge schreiben hinaus, weil wir uns nur über, also nicht nur, aber zu 80% über Forschungsmittel finanzieren. Und das wiederum sorgt dann halt für die Mitarbeiterstellen, die ich habe. Also ist das meine Motivation, zwar nicht unendlich viel Projektanträge zu schreiben, weil es muss auch handelbar sein, die Gruppe. Gerade ist das sehr gut. 6, 7 Leute sind wir gerade.
Oh, sehr cool.
Gute Stimmung. Also wenn man sich vorstellt, in der Klasse sitzen nur 6, 7 Leute, kann man natürlich ganz anders mitarbeiten als jetzt, wie groß sind eure Klassen? 20, 30?
Ja, eher im 30er-Bereich, ja. In der Oberstufe wird es dann weniger. KI macht Fehler, darüber sprechen alle immer gerne. Menschen sprechen ungern über ihre Fehler. Was war aber dein größter Fehler in Bezug auf KI? Wenn ich das mal jetzt so spontan fragen darf.
Ja, ich überlege gerade. Also ich stehe der KI ja auch sehr kritisch gegenüber, weil ich weiß, KI kann nicht alles. Also ich benutze ja, hab ja gesagt, ich benutze auch ChatGPT und ich vertraue den Quellen überhaupt nicht. Das heißt, die Quellen gucke ich alle nach. Also wenn ich Texte verwende, ja, wir haben ja unseren internen Newsletter, ne? Da gebe ich dann auch mal was rein und sage, beschreib mir das mal, was das für eine tolle Veranstaltung ist, weil es ja oft auch ähnlich ist, ne? Irgendwann gehen einem da die Ideen aus. Bei wissenschaftlichen Texten bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Deswegen würde ich mal sagen, da ist mir noch kein Fehler unterlaufen, weil ich diese Texte sowieso nicht 1:1 übernehme. Ich benutze das meistens, wenn ich eine Schreibblockade habe, ne? Das kommt immer mal wieder vor. Und dann diskutiere ich mit den Large Language Models, ne, das ist ja nicht nur ChatGPT, und diskutiere mit denen so, in welche Richtung, wo sind die Lücken, ne, so, was findest du? Und dann gehe ich auch auf die Homepages, die mir angibt. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich habe schon einen großen Fehler mit der KI gemacht. Also wir sind ja in der Forschung, das heißt, wir gehen ja bewusst an den Rand, wo die KI überhaupt fähig ist. Das heißt, wir wissen, es ist fehlerhaft, was die KI macht und wir sprechen auch ehrlich darüber. Also das kann die KI gut und das kann sie weniger gut. Das heißt, also wir müssen ja auch Berichte schreiben über unsere Forschung und dann schreibe ich das auch rein. Also nimmt nicht alles für bare Worte, was die KI macht. Hier hätte vielleicht auch, hier war KI überhaupt nicht sinnvoll eingesetzt. Hier können das auch nahezu physikalische Gesetze erklären. Also nehmen wir das. Ich hätte ein Projekt in der Abfallverbrennungskraftwerk, also da, wo der Müll in der schwarzen Tonne hingeht. Also der geht 1:1 in die nächste Müllverbrennungsanlage. Also für uns beide wäre das Bremen. Das ist die nächste Müllverbrennungsanlage. Also auch der Oldenburger Müll geht dahin. Oder Abfallverbrennungskraftwerk, weil es beseitigt nicht nur Müll, sondern es ist auch ein Wärmelieferant. Und da haben wir auch mit KI rumexperimentiert. Also welcher Müll geht da rein? Wie sieht er aus? Wie verhält er sich? Wie verbrennt er nachher? Und da war die KI auf der einen Seite ganz gut, weil wir hatten Abgaswerte und konnten sehr schnell Anomalien erkennen. Also wann, also geht da jetzt mal ein Quecksilber-Thermometer durch, ne? Das landet ja alles in der Mülltonne, was die Öffnung der Mülltonne mitbringt, ne? Das wird da reingeschmissen. Da muss man auch den Bürger erstmal noch ein bisschen erziehen, dass nicht alles da reingehört. Ist ein anderes Thema. Das heißt, das können wir nicht vermeiden, dass solche Peaks kommen. Und dann können wir der Anlage auch schnell Rückmeldung geben. Achtung, hier kommt was, was da nicht reingehört. Man kann es aber nicht wieder rausholen, ne? Wenn es einmal drin ist, dann bleibt es drin. Aber man kann gegensteuern, ne? Dass man irgendwie, also gerade bei hohem Heizwert, also wenn wir viel Plastik und viel Holz wegschmeißen, ist das eigentlich nicht gut für ein Abfallverbrennungskraftwerk, weil der mit sehr viel schlechteren Müll eigentlich gewohnt ist zu fahren. Das heißt, da muss man einen Müll zugeben, der etwas weniger hochkalorisch ist. Und das ist ein bisschen kompliziert und da kann die KI unterstützen, kann das aber nicht ersetzen.
Verstehe.
Das heißt, da geht's an die Grenzen. Deswegen, also ich weiß nicht, ob ich schon großen Fehler mit der KI gemacht habe. Wenn, dann bin ich es mir nicht bewusst.
Nein, ist auch auf jeden Fall eine Antwort. Würdest du sagen aber, dass da potenziell in der Zukunft eine Chance liegt, dass die KI das ersetzen kann? Oder denkst du, it will always take a human? Also es muss immer ein Mensch da sein.
Also im Maschinenfuhrpark, also wenn ich jetzt eine große Firma bin und ich habe so meine Maschinen, die tagtäglich laufen und ein ähnliches Produkt produzieren, da würde ich sagen, ist die KI besser als der Mensch, aber dennoch kann die KI ja nicht alles handeln. Also wir haben ja das Produkt ist auf der einen Maschine und dann geht es zu der nächsten. Es gibt vielleicht noch eine Qualitätskontrolle. Man kann alles mit Kameras untersuchen, das ist klar. Aber ich glaube, letztendlich wird der Mensch nicht ersetzt. Er wird es wahrscheinlich noch kontrollieren oder so an Zwischenschritten arbeiten, auch wenn eine Planung umgestellt wird. Dann wird man auch noch die Menschen dafür brauchen. Also ich glaube nicht, dass wir unersetzbar werden, das nicht, weil ein Mensch, also wir reden ja auch immer unser Bauchgefühl, ne? Also irgendwie ist das komisch. Da kann zwar eine KI unterstützen, aber sie kann dieses Bauchgefühl nicht teilen, ne? Sie sagt halt nur, ja, es weicht halt ab von der Norm, ne? Aber warum weicht's ab? Und manchmal sind die Sachen so komplex, also da ist heute die KI noch nicht so weit. Es gibt zwar Experten, die sagen, das geht schneller, als wir denken, dass die KI so weit kommt. Manchmal habe ich auch ein bisschen Respekt davor, wie wir mit der KI umgehen, dass wir die so laufen lassen. Und so, wann fängt die KI an, sich selber, also wir bringen der ja bei, sich selber zu trainieren, aber wann ist der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr eingreifen können? Und das ist etwas, da bin ich halt nicht so optimistisch, dass alles super ist, was die, also jede Technik, die neu ins Leben gerufen wird, gibt's auch immer negative Implikationen. Und damit sollten wir uns, glaube ich, auch befassen, ne? Inwieweit lassen wir die einfach mal laufen. Klar, die bringt momentan, bringt das sehr positive Aspekte mit sich. Aber auch wenn wir uns selber mal betrachten, ne, so welche Daten von der Smartwatch, ne, geben wir in welche App, was wird trainiert, welche Daten gehen dann an die Krankenkassen weiter, werden dann nachher unsere Beiträge höher, weil die merken, oh, guck mal, hier, letztens hast du beim Einkaufen zu viel Süßes eingekauft, das ist schlecht für die Gesundheit, du hast es zu wenig bewegt, ne, also diesen Monat, also momentan ist es ja noch nicht so, ne, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch, dass wir so als gläserner Mensch da später dastehen, ne? Ich weiß, es gibt auch Leute, die lehnen das kategorisch ab. Die wollen das gar nicht. Ich kenne tatsächlich auch noch einige wenige Leute, die gar kein Handy haben. Da ist man ja schon fast abgehängt, wenn man kein Handy hat, ne? Wenn ich hier ja, mit dem Registrieren, stimmt. QR-Code etc. Und in anderen Ländern, also warst du schon mal in China?
Nein.
Also meine mittlere Tochter, die Kanadierin, die hat gerade ein Work-and-Travel-Jahr hinter sich. Unheimlich toll, kann ich jedem Schüler empfehlen, nach der Schule einfach mal raus und gucken, wie es woanders aussieht. Und China ist extrem krass, weil ohne Handy, ohne Digitalisierung ist man nichts. Also man kann doch nicht mal einkaufen gehen.
Krass.
Also es gibt ein paar wenige Shops, wo man vielleicht noch mit Geld, also physischem Geld bezahlt. Mhm. Sonst geht alles über die Apps und ohne Handy steht man da erstmal. Und meine Tochter hatte das nicht vorher im Ausland aktiviert, sondern wollte das erst im Land machen. Das war aber wohl ein Fehler, man sollte das wohl vorher schon machen. Ja, dann stand die erstmal da und Kreditkarte wollte auch keiner haben.
Ja, krass.
Das war dann schon, also gab dann zwar die typischen Touristenhochburgen, da konnte man mit Kreditkarte bezahlen. Aber sie wollte ja so ein paar Anime-Sachen kaufen, diese üblichen Sachen, die eure Generation ja gern hat. Ein Koffer ist auch dafür extra angeschafft worden, hat dann gut eingekauft, als sie dann erstmal das geschafft hat, das zu aktivieren. Also sie brauchte dann halt eine chinesische Kontaktperson, die ihr dann geholfen hat.
Krass.
Also da ist man dann schon auf einer anderen Ebene unterwegs als hier.
Heftig. Jetzt war ich wieder komplett noch ein neues Thema. Ja. Erklär mir doch mal einen Begriff, den ich oder den Schüler generell nicht kenne, aber für dich und deinen Beruf sehr wichtig sind.
Oh, was kennt ihr denn nicht? Lieblingswort, weil es halt einfach so sperrig ist, ist Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Schon mal gehört?
Nee.
Ja, es geht halt um die Lieferketten, ne? Das steckt ja schon drin, weil alles, was wir einkaufen, hat ja auch Zulieferer, ne? Also wenn wir ein Handy kaufen, dann wo kommt die Batterie her, wo kommen die Chips her, ne? Hatten wir ja eben schon. Und diese Lieferketten werden mehr und mehr transparent, sollen sie werden. Es gibt auch den digitalen Produktpass, der jetzt in 2027 eingeführt wird, der eben mit dem Produkt dann mitlaufen, dass man weiß, Also beim Handy. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein gebrauchtes Handy gekauft?
Nein.
Nutzt du so Backmarket oder so, ist das bekannt? Also man muss ja nicht unbedingt das neueste Handy haben.
Ja.
Man kann auch ein Second-Hand-Handy nehmen, will aber, also ich kaufe das sehr gerne, ist recht auch bei Tablets oder so.
Kann man das lohnt sich halt auch total.
Ja.
Ich habe das nämlich letztens von einem Freund gehört, der das auch viel vergünstigter bekommen und das also macht ja auch total Sinn einfach.
Ja. Man hatte mal so die Angst davor, dass der Vorbesitzer halt die Batterie dauernd leer gefahren hat und Lithium-Ionen-Batterien mögen das gar nicht, immer leer gefahren zu werden. So zwischen 20% und 80% Leistung ist so der Wohlfühlfaktor der Lithium-Ionen-Batterie. Und das ist immer so die größte Hürde, ne? Wenn ich ein gebrauchtes Handy kaufe, ne? Was hat der Vorbesitzer oder Vorbesitzerin halt vorher damit gemacht, ne? Ist es sorgsam damit umgegangen oder nicht? Und ich kaufe oft aus dem Freundeskreis Handys auf, weil ich habe sehr viele Kollegen, die haben dann so einen Rahmenvertrag mit seinem Telefonanbieter und kriegen dann sowieso alle 2 Jahre immer das neueste Handy. Und ich habe so einen Kollegen, Gruß an Paddy, von dem ich sehr gerne immer seine Handys aufkaufe, weil ich weiß, der geht super sorgsam damit um. Ich glaube, fast alle meine Kinder haben mittlerweile ein Gerät von ihm. Oder die laufen halt sehr gut, also sind sehr gut gepflegt worden. Und das weiß man halt nicht, wenn man über so einen Anbieter, wie, es gibt ja nicht nur Backmarket, also man kann ja auch sein iPhone jetzt eintauschen sozusagen, kriegt ja auch eine Gutschrift dafür, finde ich eine sehr gute Lösung, hätte man auch schon viel früher machen können. Das heißt, da ist manchmal, denkt man, ist die Katze im Sack. Und da geht's halt hin, dass man mit dem digitalen Produktpass beispielsweise, der wird halt zuerst für die Batterie im Auto implementiert. Weil beim Auto reden wir ja nochmal über eine ganz andere Batterie, ne? Die ist ja auch sehr, sehr teuer, ne? Ist ja jetzt nicht mal eben Akku kaufen für 50 Euro oder so, sondern da sind wir gleich im fünfstelligen Bereich. Und da macht der digitale Produktpass richtig Sinn, weil man dann auch wirklich belegen kann, hier, ich bin sorgsam mit der Batterie umgegangen, weil das ist dann das Herz des Autos, ne? Insofern da, finde ich, es macht richtig Sinn und dieser digitale Produktpass wird dann durchlaufen. Und mit dem Produktpass sind wir gleich bei den Lieferketten. Daher das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz macht halt Spaß, das zu nennen. Ist auch gut gemeint, weil wir wollen ja nicht unseren Lebensstil erhalten, sage ich jetzt mal, weil es wird ja auch immer enger auf dem Markt. Aber es soll nicht zu Kosten anderer Kontinente sein. Und das wird mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz unter anderem unterbunden.
Kann KI dabei was bewirken?
Auf Dauer würde ich mal sagen, jein. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nicht. Also hier geht es ja erstmal unternehmensübergreifend. Das ist immer schon so ein Problem, weil jedes Unternehmen will dann nicht alle seine Daten mit allen teilen. Das heißt, man muss unbedingt dafür sorgen, dass die Daten, die man teilen muss, und das ist dann geregelt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, auch wirklich nur die Leute sehen, die es sehen sollen und nicht alle in der Lieferkette. Da kommen wir schnell zu einem Begriff, den Schüler wahrscheinlich auch nicht kennen, Datensouveränität. Das heißt, wem gehören die Daten und wem muss ich sie zeigen und wem muss ich sie nicht zeigen? Und das müssen wir erstmal richtig regeln, dass die KI natürlich auch da, also KI darf nicht Zugriff auf alles haben, das ist schon mal das eine. Und wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt über diese verschiedenen Lieferketten dann die Informationen rausziehen, die dann Unternehmen B jetzt wissen darf, aber Unternehmen C jetzt beispielsweise nicht. Also da sind wir auch schnell im rechtlichen Bereich. Gibt ja auch diesen AI Data Act sozusagen. Da wird das jetzt alles geregelt, weil man gemerkt hat, man kann die KI nicht einfach loslassen auf alles. Man muss Regeln implementieren. Und da würde ich mal sagen, das Thema ist sehr komplex. Da kann die KI in Zukunft wahrscheinlich helfen. Aber man sollte sich nicht auf alles verlassen. Das heißt, da muss es unbedingt noch Experten geben, die drüber gucken. Man kann, also ich sag mal gerne, wir nehmen die KI als Entscheidungsunterstützung. Das heißt, die kann schon mal die Informationen vorfiltern. Man muss natürlich auch gucken, auf welche Daten hat sie zugegriffen. Also nochmal genau hinterfragen, was die KI tatsächlich macht und dann ja so das Bauchgefühl vielleicht bestärken etc. Ich glaube, da geht's hin, aber soweit, sage ich mal, sind wir noch nicht, aber da bin ich auch nicht die Expertin. Da mal hier auf dem KI-Summit andere, die sich dann besser auskennen.
Verstehe. Jetzt hast du schon gesagt, dass wir aus derselben Region kommen, wie aus Delmenhorst. Du wohnst in Oldenburg. Bei KI denkt man ja auch oft eher an so San Francisco, Amerika. Was spricht für Deutschland und insbesondere für Oldenburg?
Ja, das Thema, es gab gestern so eine Vorveranstaltung vor dem Summit hier, wo die Speaker eingeladen wurden. Und da haben wir uns auch darüber gefragt, was ist denn jetzt so das Besondere am Standort Oldenburg, Oldenburg in Deutschland, also Deutschland an sich. Und unser Vorteil ist, glaube ich, dass wir uns sehr gut im Maschinenbau auskennen. Das heißt, wir haben diese lange Historie an Automobilhersteller etc. Man hat ja viel im Rahmen der Globalisierung ausgegliedert, aber das Wissen ist immer noch hier, auch wenn man mehr in die Dienstleistung gegangen ist. Aber wir kennen uns gut aus mit Maschinenbau. Ich glaube jetzt gleichzeitig, war glaube ich auch in den Nachrichten heute, ist ja der VDMA-Gipfel hier auch in Berlin. Also da haben wir unheimlich gute Kompetenzen, was Maschinenbau angeht. KI sind wir jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht. Klar, wir sind jetzt nicht Silicon Valley, aber ich glaube, die Kombination macht's mit den Leuten, dem Fachwissen, der langen Historie am Maschinenbau. Das heißt, wir haben das oder haben das Wissen, wie wir mit den Maschinen umgehen müssen, wie wir sie ansprechen müssen, was wir auch aus den Daten lernen können und wie die KI damit kommunizieren muss. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den wir hier haben, weil wir eben so eine lange Historie an Produktionsstätten hier haben. Es schlummert auch noch sehr viel Wissen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir noch gar nicht so abgeholt haben, wie wir es hätten können, die teilweise auch erstmal abwarten, so wo geht die Reise hin und was brauche ich tatsächlich. Deswegen glaube ich, auch wenn man immer sagt, wir werden von den Asiaten abgeholt, das ist ein ganz anderes Level, glaube ich, was da geschieht, dass wir uns, glaube ich, nicht verstecken müssen. Auf eine andere Art, ich würde mal sagen, wir zahlen jetzt auch nicht diese Riesengehälter im Gegensatz zu Silicon Valley etc., aber wir haben sehr viel motivierte Leute, die auch gerne das Land vorwärts bringen wollen. Also nicht jeder will hier auswandern, nur um mehr Geld zu bekommen. Ich glaube, der Lebensstandard ist ja trotzdem noch ganz gut, ne, dass man hier auch bleiben möchte. Ja, deswegen, es gibt... Also wir können auf anderen Wege mit denen konkurrieren in der Kombination.
Jetzt hören vor allem auch Schüler zu. Wir machen ja Berufsorientierung. Was ist dein Tipp für eine Karriere mit KI? Vor allem vielleicht auch für junge Frauen. Wie mich.
Ja, also erstmal nicht darauf gucken, dass unbedingt KI draufsteht. Ich habe ja schon gesagt, man hat so viele Seiteneinstiege. Ich glaube, es ist am besten, das zu machen, worauf man Bock hat. Weil wenn man keine Lust darauf hat und nur jetzt irgendwas mit AI macht, weil AI draufsteht und man kommt mit dem Thema aber nicht klar, bringt einem das nichts. Also Filme, Medien etc. steckt auch voller KI. Das heißt, darauf kann man auch satteln und ist nicht komplett raus. Das heißt, erstmal gucken, worauf habe ich Bock. Gut, nicht jeder weiß, dass wir von der Schule wiederkommen. Vielleicht auch erstmal ein Jahr rumreisen und sich das angucken. Also gerade auf dem asiatischen, in den asiatischen Ländern ist sehr viel mit AI, mit Kontrolle, auch Bewegung. Ne? So wer geht wie oft seine Eltern besuchen, wird tatsächlich getrackt. Finde ich erschreckend. Also ich besuche sehr oft meine Eltern. Ich wohne nämlich auch in Oldenburg. Also das bildet, ne? Also erstmal rauszukommen, wenn man überhaupt nicht weiß, was man machen will. Einige können sich das vielleicht auch nicht leisten oder möchten gar nicht weg. Nicht jeder will dann ja unbedingt raus aus dem Ausland, freiwilliges Jahr vielleicht erstmal machen. Unis, Forschungsinstitute bieten das an, freiwilliges soziales Jahr. Also muss man nicht nur in der Pflege machen, das kennen, glaube ich, die meisten. Ne? Also ich gehe ins Krankenhaus oder beim Pflegedienst. Klar, da sind immer die Stellen unterbesetzt, da braucht man auch die Leute. Aber gerade im KI-Bereich, wenn man nicht weiß, was man macht, also bevor man jetzt erstmal eine Lehre anfängt oder anfängt zu studieren und nicht weiß, ob das das Richtige ist, ruhig mal reinschnuppern. Also eigentlich alle Forschungsinstitute, also Delmhorst liegt ja die Uni Bremen sehr nah, Oldenburg aber auch. Und es gibt ja nicht nur uns als Office, es gibt das DFKI, das DLR, die Uni Oldenburg. Dann gibt es die Jade-Hochschule in Oldenburg, Bremen, mit der Uni Bremen, die Hochschule Bremen. Ja, oder in Bremen die Constructor-Universität. Ich kenne sie noch als Jakobs-University. Das ist da einfach mal ein Reinfragen. Ne? Und wenn es 3 Monate sind, geht ja auch, ne, um dann erstmal Studienanfang zu überbrücken. Und wie gesagt, nach der Neigung gehen. Also nicht, es muss nicht ein Studiengang sein, wo AI draufsteht. Ich weiß gar nicht, wie viele Studiengänge wir jetzt haben, wo das überhaupt draufsteht. Sondern klassisch vielleicht Wirtschaftsinformatik, Informatik, alles, was im Maschinenbau, Elektrotechnik, also alle Studiengänge mit Ingenieurausbildung passen sowieso, weil da kommt man um die KI nicht drum herum. Aber auch die künstlerischen Studiengänge, ne, für Mediengestaltung, sehr viel mit KI. Also gucken, ne, möchte ich lieber hands-on arbeiten? Möchte ich lieber was mit Künstlerischen machen oder bin ich der Programmierer im Hintergrund? Also lieber nicht mit Leuten sprechen, sondern lieber dahinter. Ist ja alles okay und überall brauchen wir eigentlich KI. Insofern sich darüber erstmal klar werden und zur Not dann halt erstmal über ein Praktikum. Das ist die beste Einstiegshürde erstmal.
Viel ausprobieren, also.
Ja, viel rumprobieren. Alle Institute haben auch mal so einen Tag der offenen Tür, sich das mal angucken. Was machen die denn tatsächlich? Ne, manchmal weiß man ja auch gar nicht so richtig, was die machen. Oder auch mal fragen, ob die Forschungsinstitute zu euch kommen. Weil ganz viele haben halt Projekte im Bildungsbereich, ne, dass man sagt, okay, wir bringen unsere Tools mal in die Schulen. Hatte ich auch schon angeboten, dass ich auch mal kommen kann, wo wir das mal zeigen können, was wir machen, wo die Neigungen sind. Ich hatte mit einem meiner Studenten, also wir stellen ja auch so wissenschaftliche Hilfskräfte ein. Das sind dann die Leute, die studieren und nebenher ein bisschen arbeiten möchten. Natürlich, weil sie auch das Geld brauchen. Und ich hatte das war ein richtiger Hardcore-Informatiker. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Wirtschaftsinformatik und Informatik. Ne? Nur die Informatiker sind die echten Hardcore-Programmierer, sage ich jetzt mal so. Also ist auch ein Vorurteil. Sorry, aber man hat das so im Kopf. Ne? Also ist man eigentlich nicht. Und ich habe so einen Bausatz gekauft, mit dem ich in Schulen gehe, wo es um die Integration von erneuerbaren Energien geht und setze ich jetzt auf den Speicher oder nicht oder nehme ich nur Solar etc. Und dann habe ich den Studenten gebeten, das schon mal für mich zusammenzubauen. Ne? Also er hat sich auch angeboten, ey, es sieht ja geil aus, darf ich das mal machen? Ja, dann hat er es mit nach Hause genommen, aufgebaut, kam am nächsten Tag überglücklich zurück. Ich meine, es war ja auch, er hat die Stunden ja auch bezahlt gekriegt, ne, war seine Arbeit. Kam überglücklich zurück und sagte zu mir, Alex, wenn das ein Lehrer mit mir in der Schule gemacht hätte, wäre ich nicht Informatiker geworden, sondern Ingenieur.
Krass.
Der hatte so Bock an den Ingenieurtätigkeiten und deswegen ist die Rolle der Lehrer und der Lehrerwahl, nicht immer kann man sich die Lehrer aussuchen, total wichtig. Aber ich glaube, da seid ihr ja ganz gut aufgestellt. Also meine Kinder hatten kein Pflichtfach Informatik, es war ein Wahlfach und nur eins meiner Kinder hat das tatsächlich gewählt und das bestand nur aus Excel-Tabellen.
Krass.
Also es war auch ein Lehrer, der kurz vor der Rente war und das, glaube ich, die letzten 20 Jahre so gemacht hat. Ich meine, damals war es kein Pflichtfach, nicht im Curriculum. Also schön, dass er es überhaupt gemacht hat. Aber es war halt, für meinen Sohn war das total abschreckend. Ne? Er hatte da keinen Bock drauf. Jetzt ist er Physik. Mal gucken, ob das auch anders gewesen wäre. Ja, keine Ahnung. Habe ja schon gesagt, mit Physik kann man auch alles machen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Fächer jetzt auch früher im Unterricht haben, dass, sind ja auch jetzt die jüngeren Schüler in der SEC 1, die in den Informatikunterricht in den Genuss kommen. Das ist schon mal ein guter Schritt. Weil die Schüler werden dann natürlich besser darauf vorbereitet. Wir haben jetzt das Problem in der Industrie, dass wir jetzt ja zum einen die Babyboomer haben, ne, die noch vor der ganzen KI-Entwicklung waren, und die Jüngeren. Da ist dann immer, also früher war es im Beruf, die Älteren zeigen den Jüngeren, wie es geht. Jetzt ist es teilweise umgekehrt. Jetzt kommen die Jüngeren und zeigen natürlich den Älteren, ey, so musst du das bedienen. Und das ist ja komplett neu, das war man nicht gewohnt, ne? Weil immer die Älteren, ne, das Wissen an die Jüngeren weitergeben. Und jetzt sind wir an so einem Break-Even, wo das nicht überall unbedingt funktioniert. Ist sehr spannend zuzugucken, und nicht jeder ältere, Mensch, ich mache das wohl nicht vom Geschlecht abhängig, obwohl ich glaube, dass sich ein älterer Mann nicht von einer jüngeren Dame erzählen lassen wird, möchte, wie das denn jetzt hier funktioniert. Also da müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Also da sind wir auch sehr unterwegs, wie wir Wissensvermittlung auch mithilfe von digitalen Technologien angehen.
Sehr cool. Vielen lieben Dank, das war's sogar auch schon. Okay. Richtig, richtig cool.
People of Tech ist ein Podcast von #iMakeAI, der KI-Initiative vom Wilms-Gymnasium Delmenhorst. Folgt uns, um keine Folge zu verpassen. Bewertet uns, wenn euch unsere Arbeit gefällt. Recherche und Beratung, Klaas Vegas. Aufnahme und Schnitt, Matthias Barth. Und euer Host bin ich, Chenis Tidiake. Easy.